Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Wer gedacht hätte, mehr Drama geht nicht, der, denke ich, sieht das jetzt nach diesem abgelaufenen Wochenende in Saudi-Arabien alles ein bisschen anders. Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse, euer Podcast rund um die Formel 1. Wir freuen uns, dass ihr auch heute mit dabei seid, Peter, Sandra und ich. Und wir sind immer noch am Diskutieren. Wie war es denn eigentlich an diesem Sonntag, Sandra, Petra?
Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt bei Max, ob das jetzt Genie war oder Wahnsinn, was er da geliefert hat auf der Strecke. Ich bin selber noch nicht ganz schlau draus geworden, was es jetzt im Endeffekt ist. Aber ich stand teilweise auch da und habe dazu geguckt und mir haben die Worte dafür gefehlt, für das, was ich da gesehen habe. Und ich finde es nach wie vor auch immer noch schwierig, irgendwie zu greifen, was da auf der Strecke passiert ist, aber es war natürlich unfassbar unterhaltsam und ein Wahnsinnsrennen.
Ja, absolut. Wahnsinn, glaube ich, trifft es auf den Punkt. Zwei im positiven Sinne Verrückte, die sich da wirklich bis aufs Letzte fordern. Ich glaube, da ist keiner besser als der andere. Okay, vielleicht hat der Max gebremst. Mittlerweile ist es ja auch festgestellt worden, dass es so ist. Aber auch der Lewis hat nicht die ganze Zeit sauber agiert. Die sind beide am Rande. Der Max macht es vielleicht ein bisschen offensichtlicher als der Lewis. Aber wie gesagt, es ist ein Wahnsinns-WM-Fight. Und ich genieße das in jedem Moment und freue mich auf das überragende Finale dann am kommenden Wochenende in Abu Dhabi. Besser geht's doch gar nicht.
Ja, jetzt gehen wir nämlich punktgleich in dieses letzte Wochenende und das ist natürlich das, was wir uns irgendwie alle erhofft haben. Aber lass uns noch mal kurz auf das zu sprechen kommen, was da jetzt am Wochenende los war. Wahnsinn, Genie, wie auch immer. Was ich interessant finde, ist, dass viele der Zuschauer ja völlig geteilter Meinung sind, was es dann auch noch mal zeigt, wie schwierig es ist, glaube ich, da auch eine klare Linie zu finden, wer jetzt wie recht hat. Also das war zumindest das, was ich mitbekommen habe am Feedback. Das ist schon irre, wie dort die Meinungen extrem auseinandergehen. Peter, Sandra, ihr habt ja die Hauptakteure am Sonntag dann auch direkt vorm Mikro gehabt. Selbst da war es ja auch nicht wirklich klar.
Ich fand vor allem bemerkenswert einfach, wie die beiden dann auch vor mir standen, also was Gestik, Mimik etc. anging, weil normalerweise ist Lewis Hamilton immer so einer, der eigentlich relativ cool ist, der sieht dann irgendwie auch schon immer wieder aus wie aus dem Ei gepellt, wenn er da zum Interview kommt. Und das war dieses Mal ganz anders. Der hat geschwitzt. Da lief der Schweiß wie ein Wasserfall. Der sah richtig fertig aus und ich glaube, dass er vor allem mental auch richtig fertig war. Und der Max kam eher ziemlich cool daher, muss ich sagen. Wobei ich jetzt nicht so ganz sicher bin, ich hatte ihn ja auch gefragt, warum er dann quasi die Podiumszeremonie früher verlassen hat, so, ne? Und dann hat er ja so spitzbübisch geantwortet, ja, weil es gab ja nur Rosenwasser und das mag er nicht so und spritzt sich dann so schlecht mit Rosenwasser. Ich habe ehrlich gesagt viel Feedback bekommen, auch dass der dass dem Max, glaube ich, jetzt ein paar Sympathiepunkte aber auch verloren gegangen sind bei den Zuschauern.
Ja gut, die Frage, um die es ja geht, glaube ich, ist ja viel mehr, wer da wirklich vielleicht über die rote Linie getreten ist bei diesem einen Manöver. Der Max mit Sicherheit, weil er gebremst hat. Der Lewis sah aber auch nicht gut aus, weil er aus meiner Sicht, da bin ich dann auch bei Timo Glock, unserem Experten, auch einfach hätte vorbeifahren können. Er hat das Tempo ja wirklich so reduziert und da war genug Platz. Aber interessant, was du ja auch sagst, Sascha, wie sie sich gewunden haben, vor allen Dingen auch der Dr. Marco, der uns ja gesagt hat, nein, der Max, der hat nicht gebremst, der hat nur runtergeschaltet in den dritten Gang. Das können wir mit Daten belegen und jetzt kommt dann ein paar Stunden später raus, dass die Daten belegen, dass er dann doch gebremst hat. Also man windet sich, wie man nur kann, versucht den anderen da so ein bisschen zu blamen. Toto Wolff war entspannter als Helmut Marco, aber ist ja auch klar, der hat gewonnen, zudem mit Bottas noch wichtige Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft geholt. Aber das, wie gesagt, spitzt sich einfach zu, aber auch Lewis Hamilton, das muss man ganz klar sagen, auch bei dem ersten Restart, wo er den Max erstmal ordentlich Vorsprung hat gegeben, 10 Wagenlängen, ja, nein, das weiß ich nicht, da geht es natürlich dann auch um die Reifen, ob die im Fenster sind, ja oder nein, auf jeden Fall hatte der Max so dann keinen guten Start, musste den Lewis dann abdrängen und damit begann das ganze Drama, also wenn man so will, hat der Lewis den Stein ins Rollen gebracht, ist zumindest meine Meinung.
Ja, sie wussten ja beide eigentlich, was sie da tun, ne? In gewisser Weise. Das sind ja keine Anfänger. Beide wissen genau, was sie tun. Auch bei dieser Nummer mit diesem Auffahrunfall von Hamilton. Auch da wissen wir ja, dass beide nicht den gleichen Wissensstand hatten, was denn jetzt eigentlich Ansage ist von der Rennleitung. Aber auch da, ja, keiner wollte dem anderen das DRS geben. Da geht's ja drum, vor der Linie zu sein, um dann vielleicht wieder kontern zu können, um den Flügel aufmachen zu dürfen. Das sind so taktische Spielchen. Ich finde es ganz interessant, was Alexander Wurz gesagt hat, der österreichische Ex-Fahrer und Experte, der hat getwittert, man müsste diese Regel vielleicht ändern, wenn es darum geht, wieder eine Position herzugeben, dass man das dann nicht in dem DRS-Sektor machen darf, also dass dann der Flügel nicht aufgemacht werden darf und es da keinen Vorteil gibt. Vielleicht ist das noch so eine Geschichte. Ich meine, schließlich und endlich ist ja auch über die FIA noch genug zu reden. Wie sich die Rennleitung da verhalten hat, war, finde ich, auch nicht so ganz clever. Also das war ja fast schon eine Comedy-Einlage.
Total. Aber nochmal auf diese Situation. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie kann man das lösen mit dieser Kommunikation, und habe darüber nachgedacht, vielleicht wäre es eine Variante zu sagen, wenn so eine Entscheidung getroffen wird von der Rennleitung, dass ein Fahrer eine Position an den anderen hergeben muss, warum spielt man das dann quasi nochmal über die Box, also über die Teammanager? Warum kann nicht dann Michael Masi als Rennleiter beide Fahrer direkt anfunken und sagen, hey, pass auf, ihr müsst auf jeden Fall einen Platz, oder irgendeiner muss auf jeden Fall den Platz hergeben.
Gut, aber die Teams müssen es ja auch wissen, Sandra.
Ja, klar. Aber und wann das dann passiert, so ungefähr, kannst du dann ja den Teams überlassen. Aber so könntest du vielleicht verhindern, dass der eine irgendwie es nicht weiß und der andere aber schon und irgendwie keine Ahnung. Aber also ganz, ganz komisch. Und ich glaube auch, um nochmal kurz, bevor wir über die Rennleitung sprechen, nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube nämlich auch, Lewis Hamilton ist ja auch so ein König dieser Taktikspielchen. Also wenn die Situation genau umgekehrt gewesen wäre, glaube ich, dass wir genau Ähnliches auch in der ähnlichen Härte, sage ich jetzt mal, von Lewis Hamilton gesehen hätten. Also die nehmen sich da beide ja nichts, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Also der ist ja da genauso mit allen Erfahrungswerten gesegnet wie auch Verstappen, auch wenn der natürlich deutlich jünger ist. Also da treffen halt auch zwei aufeinander, die momentan zu den absoluten Topgrößen dieses Sports gehören und mit allen Mitteln halt auch den maximalen Erfolg haben wollen. Wie Peter vorhin schon gesagt hat, der eine macht's halt ein bisschen offensichtlicher und deutlicher und der andere weiß das halt auch mehr zu verstecken oder zu tarnen, was er dann da auch immer so macht. Also da steht der eine dem anderen in nichts nach. Aber jetzt lass uns noch mal kurz über die Rennleitung sprechen. Also das war ja schon, also wir hatten ja gesagt, was haben wir gemeint hier? Der Bazar in der Boxengasse. Dann, was hatten wir noch? Viehhandel, Kuhhandel. Also es war schon seltsam, ne? Also pass auf, ich biete dir das, du hast eine Minute Bedenkzeit. Also ich weiß auch nicht so ganz. Das hätte man durchaus anders machen können und vor allem auch anders lösen können. Denn so steht die FIA, finde ich, nicht gut da.
Total skurril, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, sie wollen halt tunlichst vermeiden, irgendwie in diesen WM-Kampf zu pushen und da irgendwas in Richtung eines Teams dann zu entscheiden, aber sah natürlich extrem unglücklich aus. Schon bei dieser ersten Situation, wo es da hin und her ging zwischen dem Teammanager von Red Bull und der Rennleitung, wer jetzt welchen Platz an wen verliert, Hamilton auf 1, dahinter Verstappen, ach nee, Ocon noch davor, also erst Ocon, dann Hamilton, dann Verstappen. Also das war ja ein Riesenwirrwarr und sie sahen nicht gut aus dabei. Glaube ich, auch eine ganz schwierige Situation, die sie da vor sich hatten auf dieser unglaublichen Strecke. Aber es war sehr, sehr ungewöhnlich und da sahen sie schon nicht gut aus.
Ich glaube, der Fehler war einfach, es zu veröffentlichen, weißt du, es zugänglich zu machen. Ich glaube, dass es solche Gespräche immer mal wieder gab in den letzten Jahrzehnten zwischen Teams und Rennleitung, aber du darfst es halt dann nicht öffentlich machen.
Ja gut, aber also ich kann mich an keinen so einen Fall erinnern, weil wenn die dann da wild irgendwie quasi nochmal die Startplätze zu einem Restart durchtauschen, kriegst du es ja mit und dann kriegst du ja auch irgendwie mit, dass die da das so untereinander ausgedealt haben. Also ich habe sowas noch nicht erlebt, noch nie erlebt, finde es Wahnsinn, dass das da irgendwie passiert und finde auch, dass das kein gutes Licht auf die Rennleitung wirft, finde aber auch, dass in vielen anderen Situationen die Rennleitung sich auch echt blamiert hat. Also wir haben ja Fernando Alonso zum Beispiel auch gehört, der am Teamradio ja massiv eine rote Flagge gefordert hat, als da diese ganzen Teile auf der Strecke lagen. Und da wird gar nicht irgendwie groß drüber nachgedacht vielleicht oder reagiert. Oder ich kann oftmals einfach nicht nachvollziehen, warum sie das da nicht machen, wenn sie doch so viel Wert auf die Sicherheit legen und sie merken, die Fahrer beschweren sich darüber, weil das echt gefährlich ist, warum sie dann da irgendwie nicht handeln. Ich kann das manchmal nicht nachvollziehen und ich kann auch, vielleicht greife ich da jetzt schon ein bisschen vor, eigentlich diese Strafe, die der Max dann bekommen hat danach, diese 10-Sekunden-Strafe, irgendwie nicht verstehen.
Ja gut, die Strafe ist ein Witz.
Ja, die tut am Ende natürlich keinem weh.
Ja, aber genau deswegen, was ist es denn dann für eine Strafe?
Ja, am Ende ist es eine Strafe, wie wenn du jemanden im Sommer verdonnerst, Schnee zu schippen.
Aktionismus.
Genau.
Ja, also weil die Strafe, für die, die es nicht mitbekommen haben, also die Strafe hat keinerlei Relevanz auf den Ausgang des Rennens gehabt, ja, und dementsprechend hätte man sie sich auch komplett sparen können. Aber gut, dafür, dass sie eine Strafe ausgesprochen haben, einfach sowas, wie Peter sagt, purer Aktionismus. Gut, jetzt geht's also punktgleich dahin. Und die Frage ist natürlich schon, wie glaubt ihr, werden die beiden da auftreten? Denn jetzt mal rein von den Regeln her, derjenige, der vor dem anderen im Ziel ankommt, ist Weltmeister. Oder, ja, wenn beide crashen, oder, dann ist es Max Verstappen.
Oder das.
Ja, dann ist es Max Verstappen, weil er mehr Siege hat. Die müssen jetzt nicht beide miteinander crashen. Kann ja sein, dass ein anderer den anderen rauscrasht, ohne da jetzt was schon hervorzubeschwören. Aber das sind die Szenarien. Also das ist schon auch Wahnsinn. Glaubt ihr, dass es da zu so einem Abschuss kommen kann?
Ja.
Bowling Bottas, sage ich nur.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall dazu kommen kann, auch zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, weil ich finde, eins ist irgendwie auch dann doch klar nach dem Wochenende, also der Max, der gibt keinen Zentimeter her, das ist so bei Lewis bei dem zweiten Restart, ich weiß nicht, da hat er wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet, dass der Max dann innen vorbeizieht, als er die Bahn so aufgemacht hat, hat er wahrscheinlich keine Chance gehabt, dann auch nochmal zuzumachen, da war es schon zu spät, aber wie gesagt, Max gibt keinen Zentimeter her, wenn es dazu käme, dass der Max vor dem Lewis ist und der Lewis zum Überholmanöver ansetzt, 5 Runden vor Schluss oder wann auch immer. Ich glaube, dass der Max es drauf anlegen würde, weil ob dann am Ende, keine Ahnung, in Richtung Schumacher und Villeneuve gedacht, er am Ende vielleicht Letzter wird, weil man ihm alle Punkte abzielt, zählt, oder er dann am Ende vielleicht doch Weltmeister wird. Ich glaube, dass darauf lässt das ankommen.
Ja, Lewis muss natürlich vorsichtiger sein, eben aufgrund der Ausgangslage, weil wenn sie beide eben ausfallen, hat trotzdem Max den Titel. Also der muss, glaube ich, der kann nicht ganz so die Brechstange auspacken, wie es der Max machen kann und der Max wahrscheinlich auch machen wird, weil es ja eher seinem naturell entspricht. Ich frage mich halt aber tatsächlich, was eben auch mit den, ich sag mal, Unterstützungsfahrern passiert. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die beide, ich sag mal, die Courage hätten, den WM-Gegner dann einfach aus dem Rennen zu nehmen.
Das glaube ich nicht, ist mein Gefühl zumindest. Ich glaube nicht, dass da einer von den anderen versucht einzugreifen. Das wäre dann auch, finde ich, eins zu viel. Wenn es zwischen den beiden dazu kommt und das sonst aus dem Renngeschehen passiert, okay, dann ist es so oftmals schon gesehen in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dass Perez und Bottas sich da raushalten werden. Gut, Bottas hat Verstappen ja auch schon einmal abgeräumt in Budapest, aber das war ja mehr oder weniger damals der Domino Day in der Formel 1, wo es eine Kettenreaktion gab, wo der Bottas ja auch dann da keine Absicht hatte, da den Verstappen abzuräumen. Also das glaube ich eher nicht.
Ja, glaube auch nicht, dass da einer von denen dann direkt eingreift. Ich bin echt super gespannt. Abu Dhabi wird sowieso interessant werden, weil die Strecke ja umgebaut wurde. Also sie ist nicht mehr so, wie sie mal war. Sind ein paar Passagen raus. Sprich, man hat dort die Verlangsamerungen, die es dort gibt, entfernt. Die Strecke wird schneller. Ich habe gelesen, laut Berechnungen irgendwie 10 Sekunden schneller, als es bisher der Fall war. Bisher konnte man ja auch nicht überholen. Vielleicht gibt es dem Ganzen auch nochmal eine besondere Essenz. Also ich glaube wirklich, dass derjenige Weltmeister wird, der in der Lage ist, diese ganzen Dinge, die drumherum sind, dieses Psychospiel, ja, derjenige, der das am besten spielen kann, der damit am besten zurechtkommt, der wird Weltmeister. Es wird nicht der Weltmeister werden, der den stärksten Motor hat oder das stärkste Chassis. Ich glaube, in diesem letzten Rennen geht's allein um den Kopf.
Bin ich bei dir, ja. Die Frage ist, wie viel es dann hilft, dass der Lewis diese Situation schon so oft hatte als siebenmaliger Weltmeister. Welche Rolle das dann nochmal spielt, auch für so einen Tag selbst. Ob das bei Max dann doch nochmal ankommt, dann auch im Kopf, was da auf dem Spiel steht. Auch für ihn eine komplett neue Situation. Ich würde ihm eigentlich zutrauen, weil er immer so cool wirkt. Sandra hat es ja gerade auch gesagt, dass er es ausblenden kann. Aber auf der anderen Seite zeigt er hier und da dann auf der Strecke zumindest dann auch mal Nerven. Also das finde ich schon höchst spannend. Ich habe meinen WM-Tipp ja schon gesagt. Ich denke, dass es Max Verstappen wird und würde es ihm auch irgendwie gönnen. Alleine auch um den Rekord von Michael Schumacher dann so ein bisschen auch zu behalten in Deutschland. Aber da sehe ich vielleicht dann doch noch eine Bruchstelle auch bei den beiden im Vergleich.
Ich finde irgendwie, man konnte jetzt am Sonntag auch in Saudi-Arabien im Prinzip diesen Druck fast schon anfassen, der da sich jetzt aufgebaut hat zwischen den beiden. Und ich glaube, das wird sich natürlich über diese nächsten Tage noch extrem verstärken, weil ja jetzt wirklich alle Augen auf die gerichtet sind. In diesem letzten Rennen interessiert eigentlich nur noch, wer jetzt diesen Weltmeistertitel holt. Und ihr kennt das ja, ne? Das heißt, dass im Fahrerlager die komplette Pressemeute, Fotografen, Kamerateams, alle sich versammeln werden vor diesen Hospitalities und jeden Schritt der beiden mit Argusaugen beäugen. Und das, glaube ich, ist dann auch nochmal so ein Faktor, dass du halt nicht mal einen Moment irgendwie da so unbeobachtet sein kannst, glaube ich. Das kommt ja alles so damit dazu. Ich finde das immer so, ja, Wahnsinn, dass das sich so zuspitzt und ich finde, man kann es fast greifen.
Aber ich glaube, dass da beide mental gut aufgestellt sind, um zumindest dann sowas wegzuhalten. Ne? Die Frage ist, welchen Druck man sich selbst macht und wo die Angst dann liegt. Vielleicht auch bei Max, dass das dann doch jetzt mal hochkommt, dass heute der ganz große Tag sein könnte, was alles verändern kann, dass du da dann vielleicht ein bisschen dann abschweifst von dem, worauf es dann wirklich ankommt, dass diese Gedanken dann doch mal im Kopf da sind. Aber schwer zu sagen. Ich war noch nie in so einer Situation. Irgendwie wirken beide unfassbar abgebrüht. Aber mal gucken. Am Sonntag nach dem Rennen in Abu Dhabi werden wir es wissen. Hier ist übrigens gerade die Sonne untergegangen in Jeddah. Herrlicher Blick. Wir sind ja noch hier, zumindest Sascha und ich. Sandra ist ja kurz einmal nach Hause geflogen, kommt dann wieder zurück nach Abu Dhabi. Aber das war jetzt hier gerade ein schöner Moment. Also eine blutrote Sonne, die sich versenkt im Roten Meer. Schönes Ambiente gerade, Sascha, ne?
Ja, wunderbar. Ich laufe hier gerade an der Küste da entlang hier vom Roten Meer und muss sagen, also rein von der Atmosphäre, die hier ist, es ist, also passt eigentlich gar nicht zu dem WM-Kampf, den wir jetzt haben. Es ist so friedlich, wirklich. Also es sind Familien, saudi-arabische.
Wie hat's euch denn gefallen?
Was meinst du?
Wie hat's euch denn gefallen eigentlich die Tage? Wie hat's euch gefallen die Tage hier in Jeddah?
Ja, ja, wollte ich gerade erzählen, was hier ist. Also das ist wirklich ganz anders als, wie gesagt, dieser WM-Kampf. Also hier sind Familien, die hier Picknick machen, die sitzen hier auf der Wiese, sitzen da am Strand, an dem Sandstrand, ganz fein ist der übrigens, und hören dem Meeresrauschen zu, schauen der untergehenden Sonne zu, machen hier Picknick, essen Datteln, trinken Tee. Und es ist hier so ein ganz leichter Wind, die Palmen wedeln da so ein bisschen hin und her, wiegen dort in diesem Wind. Also ich sage, das ist völlig konträr zu dem, was wir da gestern an Aggressivität auf der Strecke erlebt haben.
Und der ein oder andere, habe ich gehört, trinkt auch ein alkoholfreies Bier mit Apfelgeschmack.
Ja.
Das ist nämlich eine Spezialität.
Haben wir mal versucht.
Hier. Also ich habe es nicht probiert, ja. Der Timo aber. Und der kann es auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Also es gibt ja hier keinen Alkohol. Allerdings das, was man so gehört hat im Fahrerlager, Saudi-Arabien ist dabei, sich zu öffnen, soll auch wohl das kein Tabu mehr sein. Wer weiß, vielleicht dann schon im nächsten Jahr oder im nächsten Jahr, dass hier dann auch doch Alkohol ausgeschenkt wird. Übrigens, das war dann auch ein Moment. Sandra, du hast es ja auch gesehen am Grid, als der Kronprinz Mohammed bin Salam dann kam. Ich dachte nur kurz dran an die Aktion damals mit Martin Brundle vor ein paar Wochen, wo es ja dann eigentlich hieß, es ist kein Bodyguard mehr erlaubt. Ich glaube, der hatte mal so gut 30, 40 um sich rum. Ne? Also so eine große Entourage habe ich noch nie gesehen um diesen streitbaren Mann auf jeden Fall. Es gibt ja so viele Geschichten rund um ihn. Ich habe so viele Podcasts auch im Vorfeld gehört. Es ist so schwierig, sich wirklich ein Bild zu machen von der Situation hier in Saudi-Arabien. Man hört sich alles an und wird dann irgendwie doch nicht schlauer. Ist ähnlich wie bei der Corona-Diskussion. Aber wie gesagt, Sandra, das war auf jeden Fall ein Moment, der im Kopf bleibt, ne?
Ja, total Wahnsinn. Ich stand ja quasi ganz vorne am Grid vor der Pole Position, beziehungsweise zwischen Pole Position und Bernd Mailänder Safety Car. Und eigentlich war der Bereich, wo ich stand, abgesperrt. Und da hätten eigentlich gar nicht so wirklich viele Leute hingedurft, aber die Security der Formel 1 hat nicht mit der Entourage vom König gerechnet. Die haben die quasi überrannt. Also die hatten gar keine Chance, auch da zu sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht mit. Und ich meine, man kann es ja so schwer unterscheiden, weil so für mich jetzt gefühlt in ihrem Outfit sehen sie relativ gleich aus. Also ich kann jetzt da nicht unterscheiden, wer ist jetzt dann der persönliche Assistent und wer ist der Bodyguard so richtig vom König. Aber da waren diese Leute, die haben auch keine Rücksicht auf gar nichts genommen. Also einer hat mich sogar auch noch irgendwie zur Seite geschubst, weil ich ihm da irgendwie im Wege gestanden habe. Und also ich fand vor allem auch bemerkenswert, wie die Zuschauer reagiert haben. Denn es gab ja Jubelstürme, Standing Ovations. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich fühle mich in so einer Situation dann nicht ganz so wohl, weil ich mich frage, wie echt das wirklich ist. In einem Land wie Saudi-Arabien mit einem umstrittenen Oberhaupt, bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das so wirklich echt ist.
Ja, wie gesagt, man hört viele unterschiedliche Dinge. Ne? Dadurch, dass er auch so viele Reformen an den Tag gebracht hat, gibt es auch viele, die den Kurs nicht mitgehen, weil halt noch ein großer Teil ja auch sehr, sehr konservativ ist, um es mal so zu sagen. Also es ist ganz schwer, sich ein Bild zu machen. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal im Paddock, im Fahrerlager, auch in unserer Berichterstattung erwähnt. Man ist dann 4-5 Tage her, pendelt meistens dann auch nur zwischen Hotel und dem Fahrerlager. Man geht mal an der Corniche entlang, macht so Beobachtung wie Sascha jetzt gerade, aber mit den Leuten so richtig in Kontakt kommst du ja nicht oder dass sie sich öffnen. Ich meine, du hast mit der Rema gesprochen, mit der Rennfahrerin hier. Auch da weiß ich jetzt nicht genau, was sie dann wirklich frei sagen kann oder nicht. Aber mein Gott, auch bei uns ist es ja an der einen oder anderen Stelle auch manchmal schwierig, dann wirklich seine Meinung zu sagen, weil man doch aufpassen muss, wenn ich an die sozialen Netzwerke denke, dass man dann auch nicht sofort einen Sturm der Entrüstung kriegt, egal was man sagt. Klar, schwer zu vergleichen, aber es ist schwierig, sich einfach ein Bild zu machen von dem, was hier wirklich passiert in Saudi-Arabien.
Definitiv. Ich hoffe einfach nur von dem, weil ich habe mich auch im Vorfeld viel eingelesen, auch welche Reformen da angestoßen wurden und worum es da bei bestimmten Sachen geht. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt auch für die Leute dort vor Ort, die davon betroffen sind, in die richtige Richtung geht. Dass es natürlich noch ein sehr, sehr langer Weg ist, ist klar, weil, wie du ja schon sagst, es sind halt auch noch sehr viele Traditionalisten da mit dabei, sei ihnen ja auch jeder, also ich sag ja immer jeder, wie er möchte, ne? Aber ich hoffe einfach für die es betrifft, dass es doch mit größeren Schritten vorangeht, als es bisher war.
Ja, wir haben auch viel gelesen, Sascha, ne? Ich meine auch, was das Thema Todesstrafe oder sowas anbetrifft, glaube ich, gab es hier auch zumindest in den letzten Jahren noch. Also wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Bild, ganz schwierig, da dann wirklich abschließend eine Meinung sich zuzubilden. Gibt es viele Ansätze. Was ich nochmal rauskehren will, ist auch der Sebastian Vettel, der hier ein Kart-Event mehr oder weniger initiiert hat mit jungen saudi-arabischen Mädels. Das Ganze dann am Donnerstag, da haben wir auch drüber berichtet. Das finde ich dann schon wirklich sehr stark, dass er das macht und die Zeit dann auch so nutzt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon auch sehr bemerkenswert, vor allem wie er sich dann darüber auch geäußert hat und wie er da auch ein Zeichen gesetzt hat. Er hatte ja auch ein T-Shirt am Grid. Ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben, was da auch nochmal drauf hingewiesen hat. Hat er, glaube ich, nochmal alle Fahrerkollegen unterschreiben lassen. Wird es dann auch nochmal für einen guten Zweck, so wie ich das mitbekommen habe, versteigern. Also das sind schon die richtigen Ansätze, denke ich. Und man kann dann diese Bühne Formel 1 auch nutzen, um so drauf aufmerksam zu machen und es auch nochmal zu sagen. Und am Ende die Menschen, die hier leben, ja, das ist ja auch so eine Geschichte, die Menschen, die hier leben, mit denen wir Kontakt haben, die können ja nichts dafür, was diesen Ruf oder was den Ruf dieses Landes anbelangt. Also die meisten davon, über 99%, die hier leben, können da nichts dafür, dass es diesen Ruf gibt. Und die wir getroffen haben, also denke ich, da spreche ich für euch mit, die waren alle super höflich, super nett, super aufgeschlossen, nicht eingeschüchtert, sondern total offen. Also das war schon, finde ich, jetzt eine Zeit, die ich, was das anbelangt, genossen habe.
Definitiv eine Erfahrung, wie man vorher auf jeden Fall noch nicht gemacht hat. Ne? Ich meine, wann und wie kommt man schon mal nach Saudi-Arabien jetzt durch die Formel 1? Also fand das auch interessant, zumindest dann auch da diese Spaziergänge zwischen Fahrerlager und dem Hotel. Das Szenario nochmal, was du gerade auch schon beschrieben hast, das war auf jeden Fall sehr, sehr friedlich und sehr freundlich.
Ja, vor allem, du darfst nicht vergessen, bis vor ein paar Jahren konntest du hier nicht mal einreisen, ne? Mit einem Touristenvisum. Ging nicht. Also, weiß ich, ich glaube, bis vor ein, zwei Jahren war das nicht möglich. Also, das sind auch so Dinge, die sich jetzt verändern, auch eben aufgrund des Kronprinzes, der da versucht, auch, denke ich, gewisse Dinge zu verändern, was dann hier auch, so wie Sandra gesagt hat, ja dann auch Widerstand stößt. So, dann lass uns eine kurze Pause machen und gleich nochmal über diese Strecke sprechen, die ja das deutsche Architektenbüro Thielke entworfen hat und nochmal kurz nach vorne blicken auf diesen unfassbaren WM-Kampf. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. So, das war also die letzte neue Strecke, die wir in diesem Jahr befahren haben und besucht haben, nämlich hier direkt an der Küste des Roten Meers. Deutsches Architektenbüro hat's gemacht, Hermann Thielke und sein Sohn Carsten, die ja schon viele, viele Strecken entworfen haben. Gab da geteilte Meinung, sei zu gefährlich. So der richtige Fluss kam nicht auf, aber trotzdem, die Bilder, die wir gesehen haben, die waren schon spektakulär.
Auf jeden Fall. Stadtkurse sind immer cool, finde ich. Und das ist ja nun mal ein Stadtkurs. Und dann gerade auch noch mal dieses Flair. Also ich finde, diese Strecke vereint sehr viel, viele Aspekte aus anderen Strecken, die wir da zusammen haben. Da kommt sehr, sehr viel zusammen. Ich fand es schon cool. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, naja, es ist zu gefährlich. Aber wir wissen das ja. Es gibt ja auch immer Learnings aus solchen Wochenenden. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man beim nächsten Mal einfach weiß, wie man sich da auf dieser Strecke zu verhalten hat, weil ich glaube, die Fahrer hatten auch ein bisschen Probleme, erstmal diese Dimensionen abzuschätzen, weil es ja doch wirklich sehr, sehr eng war. Und das haben die natürlich jetzt einfach, weil sie es in Real schon mal gefahren sind, besser gesehen und dann gibt's bessere Learnings. Und ich gehe auch davon aus, dass dann im nächsten Jahr auch die Marshals besser geschult sein werden. Und dann, glaube ich, wird's auch nicht mehr so chaotisch möglicherweise, wie es jetzt war.
Und allein auch schon vom Ambiente her, ne, mit einem Nachtrennen. Ich finde, allein schon von der Kulisse her sah das super aus. Direkt am Wasser gelegen, Hochgeschwindigkeit, es ist viel passiert. Leider auch Schlimmeres wie in der Formel 2, was ja dann auch, wenn man die Bilder gesehen hat, noch relativ glimpflich ausgegangen ist. Aber wie gesagt, allein von der Kulisse her, vom Wetter dann auch, hier nach wie vor sommerliche Temperaturen. Also mir hat das Spaß gemacht, aus rein sportlicher Sicht.
Tja, und dann kommen wir gleich zur nächsten Strecke, die auch aus der Feder vom Büro Thielke stammt, nämlich Abu Dhabi. Über die Umbaumaßnahmen haben wir schon gesprochen. Das werden wir uns dann noch genauer angucken, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann am kommenden Wochenende. Aber die Strecke ist ja natürlich auch schön. Also wir haben jetzt rein optisch ein schönes Rennen nach dem anderen. Also das wird auch Wahnsinn. Und vor allem dann jetzt auch noch mit dem Hintergrund dessen, dass es da um die WM geht. Schöner und besser könnte es ja eigentlich nicht sein. Und es wird dann das letzte Rennen von Kimi Räikkönen sein. Also der verabschiedet sich dann nach über 20 Jahren aus der WM. Also ich glaube, der ist auch froh, dass der Abschied nicht in Saudi-Arabien stattfindet, wo es kein Alkohol gibt.
Ich glaube vor allem, dass er froh ist, dass sein Abschied jetzt stattfindet, wo der Fokus auf ein ganz anderes Thema gerichtet ist und nämlich eben genau nicht auf seinen Abschied. Ich glaube, der versucht jetzt da in seinem letzten Rennen einfach nochmal richtig Spaß zu haben und aber so, ich sag mal, unterm Radar der Öffentlichkeit zu fliegen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Eigentlich hatten wir nochmal geplant, dass der Timo nochmal Dart spielt gegen Kimi, weil es der erste war, den er bei Stop the Glock, unserer Dart-Rubrik, wo Timo wirklich alle geschlagen hat, unter anderem eben den Kimi auch als erstes gepackt hat. Wollten wir eigentlich nochmal eine Neuauflage wagen. Das machen wir jetzt nicht, weil der Timo ja verloren hat gegen den kleinen Yuki Tsunoda. Das war auch eine der Überraschungen an diesem Wochenende, aus sportlicher Sicht.
Das war eine der Überraschungen der Saison.
Absolut.
Überraschung der Saison eigentlich.
Aber ein sauberer Zweikampf war es. Also da gab es nichts zu meckern. Da musste auch die Rennleitung nicht einschreiten. Also mit fairen Mitteln hat er ihn geschlagen.
Ja, aber dieser Stachel, der sitzt richtig tief beim Timo. Wirklich.
Der war geklärt.
Sitzt tief. Ja. Ich bin ja mit ihm zurückgegangen von diesem Dreh, den wir da gemacht haben. Und dann sagt er wirklich auch, kannst du die Scheibe tragen? Also hier, ich habe dann die Scheibe getragen. Also das hat ihn wirklich fertig gemacht. Der arme Timo.
Und Ralf hatte ja auch sein Highlight, Sascha. Ne? Das war auch ein Spektakel, muss man sagen. Da in dem alten Williams von 79 die Strecke gefahren. Aber ich glaube, ne, unsere scharfe Zunge der Formel-1-Berichterstattung, da hat er schon auch ein bisschen Respekt vorgehabt. Ne?
Ja, ich glaube auch. Da war er dann plötzlich still. Also vielleicht sollten wir ihn öfter mal da so reinsetzen und fahren lassen. Hat ja auch angekündigt, dass es noch stattfinden wird im kommenden Jahr. Also hat er, glaube ich, auch sofort wieder Geschmack dran gefunden. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wir im nächsten Jahr ihn dann in einem weiteren älteren Auto sitzen sehen, vor allem in einem, das er selber mal gefahren ist. Ich glaube, mit dem Toyota will er das dann mal machen. Also das wird spannend und toll. Freuen wir uns drauf, genauso wie aufs letzte Rennwochenende der Saison, dann in Abu Dhabi. Und ja, wir hoffen und wünschen euch eine tolle Woche und die Spannung hochhalten, tun wir auch. Und dann gibt's wieder nach der WM-Entscheidung einen spannenden Podcast, Backstage Boxengasse, dann auch natürlich wieder am Dienstag ab 12 Uhr. Gerne weitersagen, gerne abonnieren und wir wünschen euch eine tolle Woche. Also viel Spaß.
Bis dahin.
Liebe Grüße Richtung Deutschland. Schön gucken, wenn wir in Abu Dhabi sind.
Das war eine Produktion der Podcast-Bande.